Hubert Parrys Musik hat oft viel Tiefgang. Als ihn die Amateurdirigentin Lady Radnor beauftragt, ein Stück für ihr 72-köpfiges Frauenstreichorchester zu schreiben, komponiert Parry die Lady Radnor Suite, eine Folge von Tänzen im barocken Stil. Anspruchsvolle Musik und dennoch gute Unterhaltung. Als er 1894 die Suite für Lady Radnor schreibt, ist Hubert Parry fast auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Der Weg nach oben aber ist für ihn eher steinig als einfach. Jeremy Dibble, Professor für Musik an der University of Durham in Nordengland, hat sich mit Parrys Biografie und seinen Werken eingehend beschäftigt.
Ich denke, das Hauptproblem für Parry war, dass er einen Ort finden musste, wo er angemessen musikalisch ausgebildet werden konnte. Der Zuspruch von seinem Vater her war eher beschränkt. Wenn man ein Maler sein wollte, ein Dichter oder Schriftsteller, einverstanden. Doch als Gentleman ein Musiker zu sein, war wirklich nicht einfach.
Eine musikalische Laufbahn einzuschlagen, ist im viktorianischen England nicht ratsam, vor allem wenn man der Upper Class angehört, wie die Parrys. Zwar ist die gesamte Familie hochmusikalisch, selbst der kritische Patriarch der Parrys, das Musikerdasein jedoch gilt als finanziell riskant und als unmännlich dazu. Seine gesamten Jugendjahre hindurch hat Parry mit dieser Einstellung zu kämpfen. Parrys musikalische Ambitionen werden vor allem durch Kirchenmusiker immer wieder befeuert. George Elvey, Organist an der St. George's Chapel in Windsor, ist von seinem talentierten Schüler so überzeugt, dass er ihn schon als Teenager nach Oxford schickt, damit er dort seinen Bachelor of Music ablegen kann. Parry durchläuft alle standesgemäßen Stationen einer Gentleman-Ausbildung an den besten Schulen des Landes. Um heiraten zu können, muss er die Familie der Schwiegereltern überzeugen, dass er seine zukünftige Frau auch ernähren kann. Und so studiert Parry in Oxford später noch ein zweites Mal Fächer, die ihn weniger interessieren: Jura und jüngere Geschichte.
While he was there, he started to take piano lessons with a rather remarkable pianist.
Während seines Aufenthalts dort begann er, Klavierunterricht bei Edward Denreuter zu nehmen. Er war ein erstaunlicher Pianist und Schriftsteller. Parry begegnete ihm, als er versuchte, bei Johannes Brahms Unterricht zu bekommen. Denreuter erwies sich als der ideale Lehrer. Für ihn schrieb Parry sein Klavierkonzert in Fis-Dur, das von Liszt und Brahms beeinflusst ist.
The influences of Liszt and Brahms.
Edward Denreuter, einer der wichtigsten Figuren im englischen Musikleben des 19. Jahrhunderts, wird für den jungen Hubert Parry zum bedeutendsten Lehrer. Beide reisen gemeinsam nach Bayreuth und erleben dort 1876 den Ring des Nibelungen. Durch Denreuter lernt Hubert Parry viele Komponisten kennen, deren Werke in England noch nicht sehr bekannt sind. Der Einfluss von Richard Wagner und vor allem auch von Johannes Brahms auf seine Musik ist besonders groß. Bei allen stilistischen Ähnlichkeiten haben Parrys Werke jedoch einen unverkennbaren Tonfall. Sie sind tiefsinnig, zuweilen etwas melancholisch und ausgetüftelt im Orchesterklang. 1887 dann wird Parry zu einer nationalen Berühmtheit mit einem nur 11 Minuten langen Chorstück, Blessed Pair of Sirens. Jeremy Dibble hält es für eines seiner bedeutendsten Werke.
It's a coming together of his interest in Wagner.
Alle seine Interessen, Wagner, Brahms, englische Kirchenmusik und der Kontrapunkt von Bach laufen hier zusammen. Damals machte Parry eine schwere Zeit durch. Er hatte eine Oper geschrieben, die abgelehnt wurde. Und er dachte sich, komponiere ich nun weiter oder nicht? Mit Blessed Pair of Sirens war seine Zuversicht wiederhergestellt.
And then with his commission to write Blessed Pair of Sirens, his confidence was restored.
Blessed Pair of Sirens.
Insbesondere seine Chorwerke machen Perry in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts berühmt. Zudem entstehen 5 Sinfonien, Oratorien, Kammermusik und viele Lieder. In Hubert Perry aber nur einen Komponisten zu sehen, würde dem vielschichtigen Charakter seiner Persönlichkeit nicht gerecht. Der Herr mit dem rundlichen Gesicht, dem langen, fransigen Schnauzbart und der Glatze ist auch ein wahrer Sportsmann, der auf der eigenen Luxusjacht auf riskante Segelturns geht. Er liebt schnelle Autos und die Gefahr. Wenn er Gas gibt, muss sein Chauffeur auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Perry ist aber auch ein Universalgelehrter. Biograf Jeremy Dibble ist fassungslos gewesen, als er bei seinen Recherchen auf ein Konvolut von 54 Jahrgängen persönlicher Tagebücher stieß.
These diaries are very detailed.
Sie enthalten alles sehr ausführlich, Kommentare zum Wetter und zu seinen täglichen Besuchen im Royal College. Man findet aber auch zahlreiche Notizen zu Musik, die er gehört oder zu Werken, die er gerade komponiert. Und am Ende jedes Bandes findet sich eine detaillierte Liste mit gelesenen Büchern. Romane, Wissenschaftliches, Philosophie, Politik, Ökologie. Perry war ein unersättlicher Leser.
I mean, it is absolutely extraordinary. He was a voracious reader.
Mit den Jahren steigt der Ruhm des Komponisten unaufhörlich. 1895 wird Perry Direktor des neu gegründeten Londoner Royal College of Music. 5 Jahre später kommt zu diesen Verpflichtungen noch eine Professur in Oxford dazu. Perrys Reputation als Institutsleiter und Pädagoge ist es vielleicht, die schließlich die Oberhand über den Komponisten Perry gewinnt. Auf musikalischem Gebiet dreht sich der Wind. Die englische Volksmusikbewegung sorgt für neue Einflüsse und ein spätberufener Komponist namens Edward Elgar wird zum Tagesgespräch. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, kann es Perry kaum fassen. Er liebt die deutsche Musik und nun ist seine Nation mit diesem Land im Krieg. Nur wenige Tage vor dem Ende der Kämpfe stirbt Perry. Heute, 100 Jahre nach seinem Tod, ist es Zeit, seine Werke auch auf dem Kontinent neu zu entdecken.